Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 266. Linda und Fabian Vollberg. Wachstum braucht Klarheit. Mittelstand Gewinner. Ja, Wachstum ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Klarheit, Haltung und konsequenter Umsetzung. Linda und Fabian Vollberg zeigen in unserem Experten-Talk auf, wie mittelständische Unternehmen zu echten Mittelstand-Gewinnern werden. Als geschäftsführende Partner der Mandatmanagement-Beratung begleiten sie seit über einem Jahrzehnt Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Weg zu profitablem und nachhaltigem Wachstum. Wir sprechen über die Kraft einer klaren Strategie, über Marken, die Orientierung geben und über Führung, die Menschen bewegt. Linda und Fabian zeigen, warum Erfolg im Mittelstand immer dort entsteht, wo Strategie auf Begeisterung trifft und warum Wachsen vor allem eins ist, ein bewusst gewählter Prozess.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen. Erfolg braucht Verantwortung. Ja, das kennt ihr ja schon. So heißt ja dieser Podcast. Nein, es ist eigentlich kein Podcast, sondern es ist ein Expertentalk. Und im Moment bewegt uns ja etwas sehr. Die Wirtschaft in Deutschland, die vornehmlich geprägt ist von mittelständischen Unternehmen. Und mittelständische Unternehmen machen sich Riesensorge. Wie geht es jetzt weiter? Da sind Bedrohungen von links und rechts überall auf der Welt, von Zöllen und Isolierungen, von Kriegen. Und ich habe zwei Experten, die sich besonders mit dem Mittelstand befasst haben. Herzlich willkommen, Linda und Fabian Vollberg.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, Dank. Sehr gerne. Wir freuen uns.
Weil ihr seid ja die Experten. Linda, ich weiß, du beschäftigst dich besonders mit dem Thema Markenbildung und zwar im Rahmen eines sehr bedeutenden Beratungsunternehmens, nämlich Mandat. Der Name sagt schon alles. Der Name ist Werteversprechung schlechthin, weil er sagt, ich nehme euer Mandat wahr für euch. Du beschäftigst dich eher mit der Markenbildung und du, Fabian, bist, glaube ich, eher so der Vertriebsexperte, der sagt, wie kriege ich denn die Marke auf die Schiene? Ist das so?
Ganz, ja, das ist genau richtig zusammengefasst. Wir haben so als gemeinsame Schnittmenge, haben wir das Thema gesundes, profitables Wachstum. Darum dreht sich alles bei uns. Und als Schnittmenge fachlich würde ich auch noch das Thema Strategie ergänzen wollen. Und vom Thema Strategie aus dann eben einmal ganz stark dieser Pfeiler Marke bei Linda und dieser Pfeiler Vertrieb bei mir. Denn am Ende trifft im Vertrieb die Strategie auf die Realität und dann muss man mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, nun muss man ernst sagen, der Name, der gemeinsame Name Vollberg erinnert ja daran, dass ihr nicht nur Partner im Unternehmen seid, sondern auch Partner im Leben. Wie kam es dazu, dass ihr gemeinsam euch über Strategie, Marke und Vertrieb zusammengetan habt?
Ach, solche Fragen antworte sonst immer ich als erstes, bitte. Ich bin sehr auf deine Antwort gespannt.
Wie hat das angefangen? Ich sitze hier bei Mandat auf dem Platz, auf dem ich schon als Praktikantin saß. Und auf einmal saß ich auf der anderen Seite des Tisches, weil an dem Platz, wo ich jetzt sitze, saß da mein zukünftiger Mann, der auf einmal sich hier breit gemacht hat.
Aber auf Anweisung sozusagen.
Auf Anweisung.
Ich habe diesen Platz zugewiesen bekommen. Ich habe mir das nicht. Sollte kein
Okay, du hast ja die beste Voraussetzung, du hast ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert, meine ich, ne?
Ich, ja, genau, mit Vertiefungsrichtung auf Logistik. Ich dachte mal, als ich die Schule beendet habe, ich bin dann irgendwann in Hamburg bei der HALA und sorge für weltweite Warenströme und habe dann aber relativ schnell festgestellt, schon während des Studiums, dass das Thema Marke, Marketing, Strategie, Unternehmertum interessiert mich doch mehr, als dass Organisationen, Prozesse rund um das Thema Logistik waren.
Was hat euch denn so geprägt in der Arbeit und in der Vorliebe für den Mittelstand? Wo sagt ihr, wo waren die Highlights, so die wir erfahren haben im Laufe unserer Tätigkeit als Berater?
Ich glaube, diese Liebe hat bei uns beiden sehr, sehr früh in unserer Karriere Angefangen, wir haben beide unabhängig voneinander, wie Linda es gerade erzählt hat, 2010 beim Mandat angefangen und ganz normale Beraterlaufbahn eingeschlagen. Und haben Anfang 2012 sind wir ein Paar geworden und kurz danach gab es eine große personelle Veränderung bei Mandat. Einer der Geschäftsführer hat das Unternehmen verlassen, der vorher ganz maßgeblich für das Thema Projektabwicklung verantwortlich war. Also es gab immer schon so eine gewisse Aufteilung, wer sich um welche Themen kümmert. Und Guido Quelle, unser Mitgesellschafter, hat damals auch war ganz aktiv in Richtung Markt, hat auch Projektarbeit gemacht, aber die Projektarbeit lag vor allem bei diesem anderen Geschäftsführer. Und in unserer Größenordnung ist das natürlich eine erhebliche Erschütterung, die da durchs Unternehmen gegangen ist. Und Guido kam damals zu uns und fragte uns, ob wir denn jetzt die Projekte übernehmen wollen würden. Und also wir gerade angefangen waren, gerade 2 Jahre dabei, haben begleitet eigentlich in Projekten und gelernt, waren aber eigentlich noch nicht so weit, vollständig große Projekte alleine zu führen, haben aber gesagt, ja, machen wir. Guido Quelle war natürlich immer im Hintergrund dabei und hat uns jetzt nicht ganz alleine ins Verderben laufen lassen sozusagen, aber das Wasser war schon sehr, sehr kalt an ein paar Stellen und wir haben dann so eine Blut-, Schweiß- und Tränenzeit gehabt, wo wir aber auch sehr, sehr viel gelernt haben. Also ich würde es im Nachhinein nicht anders haben wollen, weil die Lernkurve so extrem steil war. Und was uns dabei, also wir arbeiten auch mit vielen der Verfahren, Methoden, Instrumente, die wir in der Zeit entwickelt haben, aus der Not heraus sozusagen, erarbeitet Mandat bis heute. Also es ist viel für Mandat dabei rausgekommen. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist, wir haben damals schon ganz viele mittelständische Unternehmen gehabt. Und da arbeiten wir mit der Entscheiderebene zusammen. Und wie das so ist, als Berater braucht man auch einfach die Rückendeckung der Unternehmensführung und von denjenigen, die am Ende für die Ergebnisse im Unternehmen auch gerade stehen müssen. Und die müssen ja auch sagen, wir lassen uns darauf ein. Und wir machen das mit denen und gucken, dass das eine gute Sache wird und wir vertrauen euch. Und wir haben da von Anfang an sowohl viel Vertrauen als auch viel Wertschätzung als auch viel Bewegung einfach kennenlernen dürfen. Denn das, was wir dort entwickelt haben, also wir haben beide auch mit Konzernen zusammengearbeitet und das, was so prägnant im Unterschied ist, ist, dass da Konzepte nicht fürs gute Gewissen erarbeitet werden im Mittelstand, sondern um wirklich etwas zu bewegen. Und das ist das, was wir damals auch schon begleiten durften. Also wir nicht nur die Konzepterstellung oder was heißt begleiten, führen durften, sondern wir haben auch die Umsetzung ganz viel in den Unternehmen geführt, was für die Lernkurve auch nochmal extrem gut war und für den Klienten natürlich. Deswegen kam das, also diese Variante, einander zu vertrauen und Sachen miteinander auszuprobieren, dann auch die Umsetzung gemeinsam zu gestalten, die Wertschätzung, das Feedback und so weiter. Ich glaube, da ist viel Liebe zum Mittelstand entstanden in dieser Zeit. Ja, und deswegen haben wir uns davon auch nicht nur nicht wegbewegt, sondern immer noch stärker unseren Fokus auch dahin geschoben.
Das, was du eingangs sagtest, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt also, man lernt ja, also am besten lernst du dadurch, dass du es anderen beibringst. Ne? Und wenn du ins kalte Wasser springst und sagst, jetzt muss ich mal und so. Und eine Kernaussage habe ich jetzt noch bei dir herausgehört. Es geht in der Beratung um Vertrauen. Es geht um Personen. Das heißt, niemand wird mit dir zusammenarbeiten, wenn du ein arroganter, besserwissender Schnösel bist. Und ihr beide seid so offen zu euren Klienten, dass sie einfach vertrauen. Vertrauen haben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, das zu haben. Ne?
Ich glaube auch, also wenn ich da vielleicht noch was ergänzen kann, Vorliebe Mittelstand. Das ist einfach, ich fand es toll, als Beraterin immer nicht nur für die Konzepte mitverantwortlich zu sein, sondern zu sehen, wie die aufgehen. Also klar, ich bin gerne in dem Bereich Strategie und Marke unterwegs, aber ich will ja wissen, was passiert da draus. Und da haben wir einfach immer viel mehr Bewegung gesehen und eben viel mehr Umsetzungsschnelligkeit auch im Mittelstand gesehen. Und vor allem diese, also was mich immer begeistert hat, ist einfach Liebe kann man schon sagen, diese Begeisterung, diese Verbundenheit, die Liebe zum eigenen Unternehmen und dadurch auch so diese ganze Kraft, diese Willenskraft, die auch entsteht, wo man wirklich merkt, da ist so eine große Verantwortung, nicht nur für die Firma, sondern auch für alle, die darin arbeiten, für deren Familien, natürlich für die eigene Familie. Und das hat mich immer begeistert, über was sich auch die ersten Klienten, bei denen ich war, über was die sich alle Gedanken gemacht haben. Und dass das einfach auch ein Bild ist von Unternehmer und Unternehmertum, das ich so erstrebenswert finde, was, wie ich finde, auch viel zu wenig so dargestellt wird. Aber was ich super interessant fand, super erstrebenswert fand und einfach immer so spannende Personen kennengelernt habe, dass mir das einfach total liegt. Und dazu kommt auch, also mein Mann weiß das, jeder, der hier arbeitet oder der mit mir eng zusammen ist, weiß es, ich kann sehr schlecht verstecken, wenn ich was nicht gut finde. Mein Gesicht verrät es sofort. Also ich bin auch einfach nicht gut darin, irgendwie politisch zu sein. Und ich möchte gerne, dass man offen über Sachen spricht. Und ich will nicht über geheime Konzernkalender irgendwelche Themen hin und her schieben. Da habe ich keine Lust zu. Das ist einfach nicht so meins.
Das verstehe ich völlig. Und nun habt ihr im Laufe der Zeit ja so viel Expertise und Erfahrung gesammelt. Da war es an der Zeit, auch mal ein Buch darüber zu schreiben. Aber das ist ja nicht das erste, wenn ich richtig recherchiert habe. Das dritte Buchprojekt insgesamt. Und euer Buch, erschienen im Mentor und Media Verlag, heißt Mittelstandgewinner. Und so wie ich es durchgelesen habe, ist es kein Theoriebuch, sondern es ist ein Praxisbuch, es ist eine Anleitung. Was unterscheidet dieses Buch, dieses Konzept? Erstmal, wie kam es dazu? Und was unterscheidet das von diesen anderen Büchern, diese man im Wirtschaftsprozess, diesen Beraterbüchern?
Möchtest du starten, Linda?
Wie kam es dazu und du zum Thema unterscheiden?
Ja, gerne.
So haben wir es, glaube ich, auch ein bisschen unterschieden in unserer Einleitung im Buch. Also wie kam es dazu? Wir schreiben beide seit vielen, vielen Jahren für das Schweizer KMU-Magazin, für ein Mittelstandsmagazin. Und da haben wir sehr, sehr viele von den Beiträgen und von den Themen schon bearbeitet. Und dann kam es irgendwann zu der Idee zu sagen, naja, aber wollen wir das nicht mal bündeln und strukturieren? Das sind alles einzelne Artikel, aber die gehören ja trotzdem zusammen. Und wollen wir das nicht auch noch anreichern mit aktuellen Meinungen und weiteren Experteninterviews, sodass wir dann mit dem Chefredaktor dort gesprochen haben und er das auch für eine gute Idee fand und wir das ganze Thema dann einfach nochmal komplett aufgerollt haben mit den einzelnen Beiträgen und natürlich auch neuen Elementen, neuen Verbindungen. Aber Idee war damals zu sagen, dass das ganze Wissen und die ganzen Praxistipps sollen nicht losgelöst jetzt irgendwie herumgeistern in der Welt, sondern wir wollen daraus auch nochmal ein Kompendium machen.
Spannend.
Ja, und ich will gar nicht so sehr über andere Bücher sprechen, die es am Markt gibt, aber wir haben ja geguckt, wie können wir unser Buch für den Leser möglichst wertvoll machen und wie können wir unsere Beiträge möglichst wertvoll machen. Und das, was uns die Leser bis jetzt gespiegelt haben, ist, dass das ganz gut gelungen ist. Deswegen würde ich durch die Punkte einmal in aller Kürze gehen. Also das, was wir versucht haben, ist etwas zu schaffen, was die Bereiche Vertrieb und Marke besonders pointiert und immer wieder in den Mittelpunkt zieht, was aber jedes Mal als verbindendes Element dieses Thema erstens gesundes, profitables Wachstum hat. Also die ganze Zeit zu gucken, eben nicht nur, dass wir nur das einzelne Silo betrachten, sondern dass wir dieses Gesamtergebnis, was am Ende stehen soll, betrachten wollen. Also auch mit vorgelagerten, mit nachgelagerten Bereichen, dass wir also das große Ganze dabei betrachten möchten, uns aber auch nicht im großen und ganzen holistischen verlieren wollen, sondern dann auch immer wieder ganz fokussiert auf Vertrieb, auf Marke, Handlungsempfehlungen zu geben und Erkenntnisse abzuleiten. Das Thema Strategie, was es dann natürlich durchzieht und immer die Verbindung zur Strategie herzustellen. Und ich glaube, das, was wirklich also dabei möglichst, also das, was wir versucht haben, dem Leser an die Hand zu geben, ist nicht nur die Erkenntnis und die Begründung, warum sind die Zusammenhänge so, wie sie sind, sondern Impulse, was mache ich denn jetzt damit? Also vielleicht ein kleines Beispiel dazu. Wenn mir klar ist, okay, wenn ich im Vertrieb etwas verändern möchte, muss ich beim Thema Mindset anfangen. Da reicht es nicht, wenn ich Methoden, Sprachregelungen, irgendwas reingieße und die 78. Verfahrensanweisung und jetzt mach das doch endlich, sondern ich muss beim Thema Mindset anfangen. Das ist ja schon mal gut zu wissen, schützt vor einigen Dingen, aber ich muss jetzt auch wissen, was mache ich denn jetzt damit? Also wie arbeite ich denn jetzt am Mindset? Also wo ist denn meine Anleitung jetzt dafür? Und weil wir das in so vielen Projekten, weil wir diese Herausforderung in so vielen Projekten mittlerweile gelöst haben, dann haben wir geguckt, welche Muster gibt es, also welche Erfolgsmuster und welche Misserfolgsmuster gibt es auch, die dabei helfen, diese spezifische Herausforderung zu lösen. Und dann geben wir Handlungsempfehlungen dazu, Rezepte, wenn man so will, die man ausprobieren kann. Und die verstehen wir dabei auch als eine Art Früchtekorb. Nicht jeder muss alles machen, sondern man kann sich die Dinge raussuchen, die für einen selber gut passen und damit dann etwas Schönes für sein Unternehmen machen. Also wir möchten nicht nur dabei helfen, tolle Erkenntnisse zu bekommen, aber eben auch zu gucken, zu entscheiden, abzuwägen, was mache ich jetzt ganz konkret damit. Und dafür haben wir dann auch noch so einen Download-Bereich mit Methoden, Checklisten und so weiter hinterlegt, dass man das auch noch vertiefen kann, wenn man möchte. Ja, also ein Ansatz, etwas, was Mandat vielleicht besonders macht, ist, wir haben stets den Ansatz, den Klienten selber handlungsfähig zu machen. Vielleicht ein bisschen blöd, weil wir dann nicht ewiges Geschäft in einem Thema miteinander machen können. Aber wir möchten eben in dem Thema, was wir bearbeiten, möchten wir, dass der Klient unabhängig von uns auf einem neuen Niveau ist und das beibehalten kann. Wir arbeiten dann gerne weiter zusammen, aber dann eben an einem anderen Thema oder auf einem höheren Niveau und um dann auf ein noch höheres Niveau zu kommen. Und das ist auch der Ansatz in dem Buch.
Aber schau mal, Fabian, das ist ja genau das, was wir mit unseren Kindern wollen. Ne? Ihr selber habt ja ein Kind. Und wir wollen ja sie begleiten, aber wir wollen, dass sie irgendwann mal unabhängig sind, dass sie alleine laufen können und dass sie sagen, toll, dass Mama und Papa mich auf den Weg bereitet haben. Und wenn man das als Berater sagen kann oder jemand zu dir sagt, ja, das ist toll, Mandat hat mich auf den Weg gebracht, das ist unglaublich. Und euer Buch beginnt ja mit dieser zentralen Frage, was unterscheidet und wachstumsstarke Unternehmen von weniger erfolgreichen? Was ist denn, Linda, eure zentrale Antwort darauf? Was würdet ihr das sagen? Wie würdet ihr das sagen? Was ist der Unterschied?
Also und natürlich ganz unterschiedliche Facetten, aber was sehr, 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 sehr viele gemein haben, ist einmal eine gute Mischung zu haben aus strategischer Klarheit und so diesem Willen, da möchte ich hin mit meinem Unternehmen und dafür bin ich auch bereit, Dinge zu investieren, Aufwand zu investieren, Zeit zu investieren, da dran zu bleiben, auch über einen gewissen Horizont, aber auf der anderen Seite auch in dem eine gewisse Inkonsequenz trotzdem zu haben, dass man nicht starr dabei bleibt, sondern weiter offen für das, was vielleicht am Wegesrand liegt, was sich an neuen Opportunitäten bietet. Also das, was man vielleicht manchmal dem Mittelstand als hemdsärmlich auch so ein bisschen ankreidet, zu sagen, ach ja, hier wurschteln die links und rechts. Aber das ist schon, was viele auch ausmacht, diese Offenheit zu sagen, wir sind hier, wir beherrschen hier das Chaos. Du hattest ja gerade gesagt, viele Mittelständler machen sich Sorgen zum Start hier in den Podcast. Auch das habe ich in den letzten Gesprächen mit unseren Klienten oder auch tatsächlich heute Morgen mit einer potenziellen Referentin für unser internationales Markenkolloquium nochmal besprochen, die gar nicht sorgenvoll war, sondern meinte, wir sind Meister da drin geworden, wir sind jetzt Profis im Chaos beherrschen und das machen wir jetzt hier auch, weil es geht ja nicht anders. Was sollen wir sonst machen, wenn wir das nicht machen? Und das zeichnet Mittelstandsgewinner, finde ich, auch aus, so dieser Positivismus, also auch Positivität als Strategie zu nehmen, die Leute mitzunehmen und voranzugehen und schon diesen Strategieweg beizubehalten, aber dabei offen zu bleiben und einfach Dinge auch mal auszuprobieren und zu gucken, ob die klappen und sie nicht vielleicht auch sofort zu rechnen, bevor die Innovation auch zünden konnte.
Naja, nun zucken ja viele bei dem Thema Wachstum oder bei dem Begriff Wachstum zusammen. Sagen, um Gottes Willen, wo soll es denn noch hingehen? Was wollen wir denn noch mehr machen? Ja, aber ich habe ja damals schon mit Guido Quellötter darüber gesprochen, Wachstum ist wichtig und erforderlich. Wachstum, das heißt ja nicht immer Mengenwachstum, sondern Wachstum kann ja auch etwas Qualifiziertes sein, etwas ganz anderes. Und ihr sprecht von einer Kultur des Wachstums. Das ist für mich ein neuer Begriff. Kultur des Wachstums. Was verstehen wir im Mittelstand darunter?
Das ist auch ein Teil der Antwort auf deine Frage, Udo, was erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unternehmen unterscheidet. Das ist nämlich, egal ob man es selber im Unternehmen so nennt oder nicht, aber das ist eben dieses Thema Kultur des Wachstums. Und da auch als Überzeugung vielfach zu haben, egal ob explizit oder implizit, dass wir wachsen müssen, weil es gibt nur die beiden Alternativen. Entweder wachsen oder es geht wirklich bergab. Also um nicht zu sagen sterben. Also sind diese beiden Varianten. Deswegen ist es eine gute Idee, in Richtung Wachstum zu gucken. Und Kultur des Wachstums, ich würde das gar nicht so starr definieren wollen, sondern in jedem Unternehmen auch nochmal gucken, was das individuell bedeutet. Also was vielfach dazugehört, vielleicht können wir uns so dem Thema nähern. Was vielfach dazugehört, ist, dass man nicht nur von Tag zu Tag denkt, sondern auch in Richtung von etwas Größerem, in Richtung einer Vision, wo man das Unternehmen insgesamt hinführen möchte. Also ein Thema, was eine Kultur des Wachstums mindestens befördert, wenn nicht sogar notwendiger Bestandteil des Ganzen ist. Eine richtige Kultur des Wachstums, du hast gerade die eine Seite genannt, Linda, dass man diese Überzeugung hat und diese Grundeinstellung und so handelt, wenn Chaos kommt, wenn Herausforderungen kommen, dann gehen wir halt damit um. So, hat bis jetzt immer funktioniert, Generationen davor hatten es auch schwerer, also kriegen wir schon hin, machen wir schon, ist das eine. Und was ich noch wichtig finde und wo sich jetzt auch gerade ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt, wer es gemacht hat und wer es nicht gemacht hat, ist auch Veränderung und Wachstum ohne Not einzuleiten. Nämlich auch dann, wenn es uns selber wenn es uns gut geht, dem Unternehmen gut geht und es gerade aufwärts geht, trotzdem zu gucken, so wie können wir denn weiter intelligent wachsen. Du hast es gesagt, Udo, das muss nicht einfach nur immer mehr des Gleichen sein, mehr von dem gleichen Produkt verkaufen, was ich sowieso schon habe. Das kann Innovation sein im Leistungsbereich, das kann eine andere Qualität von Kunden sein, eine Weiterentwicklung des Kundenportfolios, es können interne Prozesse sein, es können alle möglichen Facetten sein und es nicht aufs Quantitative, nicht aufs Finanzielle beschränkt. Aber dann eben zu gucken, so wo sind denn jetzt die Wachstumspotenziale der Zukunft? Wo ist das nächste große Ding für mich? Woran muss ich arbeiten? So diese Mentalität zu haben, ich bestimme selber meine Handlungsnotwendigkeit und gucke, was auf meinen Muss-Stapel sozusagen landet und nicht auf dem sollte irgendwann mal vielleicht nie Stapel liegen bleibt, sondern ich entscheide mich dafür aktiv, ist auch etwas, was Wachstumskultur ausmacht. Auszuprobieren und bereit sein, Fehler zu machen und auch mal blöd auszusehen für eine Weile, gehört auch dazu. Wenn man etwas Neues macht, dann sieht das einfach nicht so behende aus und so schlau und so gewieft wie bei den Dingen, die man seit Ewigkeiten gut macht. Zur Wachstumskultur gehört auch auszuprobieren, bereit sein zu scheitern und bereit sein, dabei auch vielleicht mal blöd auszusehen. Und eben auch wegzukommen aus dem Komfortzone, ist jetzt ein bisschen abgegriffen vielleicht, aber Komfortzone jetzt auch als etwas, was sicher ist, wo ich vermeintlich sicher ist, bereit bin, in dieses unsichere Terrain zu gehen und mal zu gucken, denn da finden wir dann auch die Impulse und das, was nötig ist, um zu wachsen. Also dann, was ich damit ganz konkret meine, ist auch raus aus dem Konferenzraum zu gehen, wo man tolle Konzepte konzipiert, rein an den Markt, ins Unternehmen und auszuprobieren und zu handeln und dabei dann zu lernen.
Naja, und das führt mich zu dem Thema Marke, weil das ist ja, du möchtest ja wahrgenommen werden als Marke, als Einzigartigkeit. Und eine Marke hat was Individuelles. Aber du sagst ja, Linda, Marke ist nicht gleich Marketing. Was meinst du damit, Linda? Was unterscheidet Marke, Marketing? Was gehört zusammen, was gehört nicht zusammen?
Ja, vielleicht da antworte ich gerne zuerst drauf und dann nochmal einen kurzen Rückschritt zum Thema Kultur des Wachstums. Marke und Marketing sind einfach zwei Paar Schuhe, weil Marke ist ja ein strategisches Vehikel für uns, nicht das einzige, aber eins der drei für uns wirklich prägenden strategischen Elemente, und Marketing ist die Umsetzung dessen. Das heißt, ich kann ja nur Marketing betreiben, wenn ich klar über die Marke habe, und Marke definieren wir immer ganz einfach als im Prinzip alles, was andere über mein Unternehmen sagen, wenn ich nicht im Raum bin. Ja. Das ist Marke. Das ist ja das Bild, was entsteht. Und dieses Bild so hinzubekommen, wie ich das möchte, dafür ist dann das Marketing verantwortlich. Aber ich muss einmal festgelegt haben, wie sieht die Marke aus, wie sieht das Bild aus. Und deswegen ist Marke auch eines der, neben der Grundstrategie und der Vision im Bereich Strategie, wo wir sagen, das sind so die Leitplanken, die brauche ich als Unternehmer, ist Marke nämlich das Vehikel, was ich am einfachsten auch mit in die Organisation geben kann, wo jeder eine Rolle beispielt. Weil wenn ich das intern nicht verstanden bekomme und wenn ich nicht hinkriege, dass meine Leute verstehen, wie sie auch zur Markenbildung beitragen können und was die Hebel sind, dann werde ich es nach außen nicht schaffen. Und das gibt mir aber auch immer einen super Referenzrahmen für eine Kultur des Wachstums. Weil wenn ich weiß, was die Marke ist, was der Markenkern ist, was auch vielleicht die Markenkernwerte sind als Unternehmensmitglied, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, dann weiß ich, welchen Spielraum ich habe zur Weiterentwicklung, wo ich wachsen kann. Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen den und den Umsatz erreichen oder die und die Kunden erreichen oder was auch immer, dann haben ja längst nicht alle dazu die Hebel in ihrem Alltag. Aber um an der Marke zu arbeiten, hat jeder einen Hebel. Und damit habe ich immer auch eine Möglichkeit zu sagen, das sind deine Wachstumsfelder. Und auf der anderen Seite kann ich damit aber auch immer erklären, okay, hier sind deswegen aber auch Konflikte entstanden, weil wir gegen die Marke gehandelt haben. Da konnten wir nicht mit wachsen oder das passt nicht zu uns. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, soll es gar nicht, aber Marke ist nach innen ein ganz super Instrument, was häufig unterschätzt wird und dann zu schnell in die Richtung Kommunikation und Marketing abgeschoben wird.
Ja, und ich denke, eins ist sehr wichtig. Ich vergleiche Unternehmen auch manchmal gerne entweder mit einem großen Orchester oder mit einer Fußballmannschaft. Hm. Ich stelle mir vor, in einer Fußballmannschaft, die Hälfte der Mannschaft weiß nicht, wo das Tor steht. Die Hälfte der Mannschaft weiß gar nicht, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, wo wollen wir gewinnen. Der Markt ist der Schiedsrichter dabei. Und erst wenn ich meine Mitarbeitenden mitgenommen habe in meine Vision, in meine Ziele, in die, sagen wir mal, in die Markenidentität, und so ist es ja, jeder Verein hat eine Markenidentität, da laufen Fans herum und im Zweifelsfall, oder im besten Fall sind das deine Kunden, die Fans sind und sagen, oh, ich bin ein Fan der Marke XY, Bayern München, Hertha BSC oder wie auch immer sie heißen mögen. Und ich glaube, das Geheimnis liegt darin, die Mitarbeitenden mitzunehmen in der Markenbildung, in der Zielsetzung. Wie kann das im Mittelstand gelingen? Habt ihr da für angesichts der Herausforderungen, die wir im Moment haben, was mit Personal angeht. Und gibt es da einige Ideen oder so, die ihr auch in eurem Buch präsentiert?
Ja. Das ist dein Spielfeld vor allem, Marc.
Ich antworte einmal, genau, ich antworte mal zuerst. Also der Vorteil vom Mittelstand im Bereich Marke ist ja, dass ich häufig super authentische Personen an der Spitze habe. Das heißt, es ist ja keine Marke, die irgendjemand mal fremd konzipiert hat, sondern die ist ja entstanden und die hat eine richtig tolle Basis. Das ist super, um eine klare Kontur auszuarbeiten und auch Menschen mitzunehmen und zu begeistern. Das, was häufig nicht gemacht wird, ist, dass ich das explizit mache, weil das ist ja klar. So, also diese Markenkernwerte, die häufig auch mit den Familien, die dahinter stehen, zu tun haben, das explizit zu machen und auch zu benennen, ist ganz wichtig, um Menschen mitnehmen zu können, auch über verschiedene Hierarchieebenen dann irgendwann hinaus. Also da würde ich schon mal anfangen zu sagen, nicht davon auszugehen, wofür wir hier stehen, ist doch klar. Was wir machen, ist doch klar. Sondern sich mal die Mühe zu machen, das wirklich explizit zu machen und runterzubrechen mit einem Wort: Wie machen wir hier die Welt eigentlich besser? Wofür stehen wir? Was ist unser Markenkern? Und welche Elemente tragen diesen Kern? Und dann eben auch verständlich zu machen, ist beim Thema Mitmachen ganz wichtig. Du hast gerade das Beispiel Fußball gebracht. Ich darf das nicht nur dem Sturm, in Anführungszeichen, dem Vertrieb irgendwie erklären oder dem Marketing, sondern ich muss es überall erklären. Also die Produktion, die Logistik, die Buchhaltung, die müssen das alle verstehen und danach ihre Prozesse auch ausrichten. Das heißt, Stürmer muss schon erkennen, was er zu tun hat an der Spieleröffnung von Torwart und Verteidigung. Und so ist es im Unternehmen auch. Also, dass hier viel verloren gehen kann, wenn ich davon ausgehe, das nicht mit allen teilen zu müssen oder wenn manche Abteilungen davon ausgehen, Marke ist gar nicht mein Ding. Weil Marke ist einfach Unternehmensstrategie und die betrifft halt alle Abteilungen.
Und das haben wir in der Tat sehr ausführlich auch durchdekliniert im Buch, und zwar sowohl vom Thema Konzept und wie entsteht eigentlich so ein Markenkern, also warum brauche ich den überhaupt, warum ist das wichtig, wie entsteht der und wie bekomme ich den auch ins Unternehmen. Also da finden sich einige Artikel auch im Buch. Ich habe vielleicht da direkt so die drei Dinge, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man das Thema, wenn man... Gut. Genau, und ich übernehme jetzt genau an der Schnittstelle, wo Linda gerade geendet hat, nämlich dann, wenn man die, oder wo sie den Anschluss eigentlich gerade schon begonnen hat zu machen, wenn man die Marke durchdekliniert hat und wenn man diesen Begriff gefunden hat und die umgebenden Cluster. Bis zu diesem Punkt, ich habe jetzt verschiedene Klienten vor Augen, die danach ganz unterschiedlich weitergemacht haben und ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt haben. Und diejenigen, die die besten Ergebnisse, die größte strategische Klarheit und in unsicheren und in sicheren Zeiten die besten Ergebnisse erzielt haben, waren diejenigen, die es dann einfach ausprobiert haben. Die keine großen Konzepte gemacht haben, sondern gesagt haben, so, ich probiere das jetzt mal anzuwenden. Ich habe hier Führungskonflikte im Unternehmen. Die hatte ich vorher, die habe ich jetzt. Aber jetzt versuche ich es mal mit dem Markenkern. Ich versuche mal zu gucken, wie passen denn Markenkern und dieser Konflikt zusammen? Welche Aspekte stimmen denn hier gerade nicht? Und gehe einfach mal ins Gespräch mit denjenigen, die da diesen Konflikt haben oder mit dem ich diesen Konflikt habe und spreche auf Grundlage des Markenkerns darüber. Mhm. Nicht auf Grundlage von dem, wie ich das bewerte oder so, sondern einfach, dass wir haben hier das, was ich beobachte, wir haben den Markenkern und irgendwie passt das nicht zusammen, lass uns mal drüber sprechen. Die das ausprobiert haben und angefangen haben, dieses Werkzeug wirklich zu benutzen. Denn es ist nichts anderes als ein strategisches Werkzeug, was da entsteht. Und egal wie jedes andere Werkzeug, ob das eine Bohrmaschine ist oder ein Hammer oder was auch immer, der Wert liegt nicht in dem Werkzeug darin, sondern darin, dass ich das anwende und dass ich lerne, wie geht das gut. Und das kommt einfach nur durchs Anwenden. Deswegen einfach ausprobieren. Also Nummer eins wäre wirklich einfach ausprobieren. Kein Perfektionsanspruch und ich muss jetzt Meister der Markenführung sein, sondern gerade im Mittelstand. Das macht uns ja so stark, dass wir Sachen ausprobieren können und es dann korrigieren können und dann, wenn es uns nicht nützt, dann probieren wir halt einen anderen Weg. Aber also bei Markenkern ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es sehr gut funktioniert. Dann, wenn man sagt, okay, ich habe hier noch andere Einheiten und ich möchte das wirklich ins Unternehmen bringen, also nicht nur in mein eigenes Denken, das kriege ich durch das Ausprobieren sehr schön hin, sondern möchte das im Unternehmen noch gut hinbekommen, empfehlen wir häufig und arbeiten wir selber häufig mit Markenkern-Workshops. Wo also in den einzelnen Bereichen nicht nur der Markenkern vorgestellt wird, sondern wo man auch aktiv darüber spricht und daran arbeitet, so wo erfüllen wir denn diesen Anspruch, der damit verbunden ist, wo erleben wir das ganz anders und hier in den Dialog, aber über diese Struktur des Markenkerns in den Dialog über Themen zu kommen und dabei sowohl über Stärken als auch über Schwächen zu sprechen und zu gucken, was machen wir denn ganz konkret damit. Das muss dann einen schönen Anschluss haben und dann muss man das weiterführen, wie bei jedem guten Thema und bei jedem guten Projekt. Das wäre Nummer zwei und vielleicht der letzte Punkt, den ich immer empfehlen würde, weil es so häufig dann, also im Unternehmen ist es schon anspruchsvoll genug, aber beim Vertrieb das Ganze auf die Straße zu bringen, die, wenn man einen persönlichen Vertrieb hat, einen Außendienst hat, vielleicht auch nicht jeden Tag da sind und das im Unternehmen nicht jeden Tag erleben, häufig versandet dann die Schnittstelle zum Kunden, der ja die Marke vor allem auch erleben und lernen soll, also positiv kennen und lieben lernen soll, scheitert es dann häufig an dieser Schnittstelle zum Vertrieb. Und die würde ich mir wirklich ganz besonders vornehmen. Dadurch, dass es vorgestellt wird natürlich und Markenkern-Workshop und alles gut. Aber was ein kapitaler Fehler, der vielfach gemacht wird in der Strategiearbeit, ist auch den Vertrieb nicht früh genug einzubeziehen. Also Strategien zu entwickeln, Grundstrategien, Markenkern, alles was dazugehört und dann dem Vertrieb zu sagen, so und jetzt müsst ihr das nur noch umsetzen. Ist immer schlecht. Bei Leuten, die viel und gerne alleine denken, alleine unterwegs sind, vielleicht auch Ego-Themen an den ein oder anderen Stellen haben, zu sagen, jetzt setzt das einfach um, ist immer eine schlechte Idee. Also relativ früh auch schon mit einbeziehen in den Strategieprozess, ist beim Vertrieb eine gute Idee, wenn man möchte, dass das Ganze später auch auf die Straße kommt.
Das leidet
du hast gerade angesetzt, Lena. Entschuldige bitte, ich habe die drei Punkte beendet.
Also nur wenn wir noch Zeit dafür haben.
Wir haben Zeit ohne Ende. Wichtig
vielleicht
ist, die Aufmerksamkeit des Publikums jederzeit haben. Und das ist ja das, was auch Unternehmen brauchen.
Das stimmt.
Linda, gerne.
Vielleicht nur, ja, also zwei, drei Sachen dazu, die vielleicht auch nicht so selbstverständlich sind, aber trotzdem einfach sind. Also wenn wir sagen, so diese Markenkern-Workshops, dann geht es natürlich schon um Erklären, was ist das und was soll das, aber es geht eben nicht darüber, dann nur zu informieren, okay, deswegen streichen wir unsere Wand jetzt grün und hängen da das neue Markenkern-Plakat hin, sondern du hast ja ganz viele konkrete Beispiele auch schon genannt, ne? Aber einfach mal im Alltag, auch in Meetings, und da ist natürlich, sind die Eigentümer, ist die Geschäftsführung genau gefragt, bei Entscheidungen zu begründen mit der Marke. Also was rät mir die Marke, bevor ich überhaupt x Argumente austausche? Die sind meistens gar nicht nötig, weil wenn ich danach handle, dann fallen schon von den 10 Optionen mindestens mal meistens 8 weg, weil die gar nicht richtig passen. Also sowas mal zu üben, auch wenn sich das am Anfang hölzern anfühlt. Man hat ein Thema und fragt sich, was rät denn die Marke? Und das auch so zu erklären in seiner Mannschaft, damit die auch merken, wie man das anwenden kann. Oder auch, wenn ich Vorstellungsgespräche führe oder Einstellungen vornehme, welche Fragen stelle ich denn, um zu prüfen, hat dieser Kandidat, vertritt er die Werte, die wir auch haben? Wie passen die zur Marke? Also auch da wieder dieses Raster Marke mal drüber zu legen. Bei Führung und Konflikten hast du es auch gerade schon gesagt, Fabian. Das hat meistens, sieht man das sowieso, dass bei Themen, die irgendwie zwischenmenschlich entstehen, ist in der Regel mindestens einer von den Markenkernwerten konterkariert, gestört worden. Und das ist ein super Tool, gerade auch für eine zweite Führungsebene, weil ich dann wegkomme von der persönlichen Kritik, die häufig so dann unter ehemaligen Kollegen stattfindet und schwierig ist, hin zu was, darauf haben wir uns doch vereinbart. Ne, das hat nichts mit dir zu tun, das hat was mit der Marke zu tun, dass das nicht ging. Das fällt vielen einfacher. Oder auch ganz platt eine Meeting-Agenda danach durchzudeklinieren, zu sagen, welche Reihenfolge haben wir denn in den Themen, die wir besprechen? Und die haben wir genau deswegen, weil wir diese und jene Markenkernwerte haben. Und wenn ich das mache, dann fließt es halt immer mehr ein in den Alltag und wird immer selbstverständlicher. Da ist vielleicht mal so an 2, 3 Tipps und Hinweisen, die darüber hinausgehen, jetzt, ich sag mal, Mauspads zu bestellen, Bildschirmhintergründe zu machen, Stickers und T-Shirts zu ordern oder sonstigen Merchandise, sondern was kann ich im Unternehmen wirklich machen, um dieses Verständnis zu fördern?
Ich möchte mal auf 2 Aspekte noch eingehen, und zwar, also ich bin ja sicher, ihr habt ja ganz viele Checklisten in eurem Buch da drin und Arbeitsanweisungen, also hilfreiche Tools, die der Leser, der geneigte Leser sich herunterladen kann oder ähnliches, so dass man sagt, Mensch, da habe ich was Konkretes an der Hand. Aber ich will mal nochmal auf das Thema Leadership eingehen, weil das ja im Mittelstand auch eine ganz wichtige Bedeutung hat. Wenn ich in die Weltpolitik schaue, dann glaube ich mit Entsetzen, dass die klare hierarchische Struktur mit dem König an der Spitze, der seine Gefolgschaft da unten hat und die tun das, immer mehr en vogue ist. Leider. In Unternehmen ist es wahrscheinlich völlig anders und es muss auch anders sein, denn von dem Führer, der Führerin vorne an der Spitze entwickelt sich doch mehr und mehr zum Team. Ist denn in der Teamleistung prinzipiell auch für die Markenbotschaft mehr wichtig? Wo geht's dahin? Wie seht ihr das? Geht das hin zum Team oder ist immer noch derjenige da vorne, der wie so ein König regiert?
Ganz, ganz, ganz spannende Frage und auch pro Unternehmen und pro Branche nochmal ganz unterschiedlich auch zu beantworten. Wir sind auch, also bei allem, was wir machen, weit weg davon, dogmatisch zu sein und zu sagen, es gibt nur eine richtige Lösung, die passt für jedes Unternehmen. Sondern wir gucken, also was ist funktional für das Unternehmen, für die Kultur, wie sie ist und für den Markt, wie er jetzt gerade ist. Und das ist also situativ wirklich unterschiedlich, was richtig und was gut ist. Mittelstand ist ja unser Fokus. Wir haben festgestellt in den letzten Jahren, also wir hatten vielfach den Fall, dass beim Generationenübergang von der jetzt Generation davor, vor den Leuten, die jetzt gerade in Charge sind, auf die Leute, die jetzt gerade die Unternehmen führen, ganz viel umgelernt werden musste, weil die Generation davor noch sehr patriarchisch geführt hat. Und das Unternehmen dann überhaupt erstmal lernen musste und die Einzelnen, okay, wir dürfen jetzt auch selber denken und selber Sachen machen und das ist sehr gewollt. Und da hatten wir diese Veränderung ganz groß. Jetzt haben wir in einigen Unternehmen auch, dass das Pendel in die andere Richtung gegangen ist und auch nicht mehr in einem funktionalen Bereich ist, dass wir zu sehr konsensorientiert, zu sehr teamorientiert Entscheidungen treffen, was langsam macht und was die Dinge auch nicht unbedingt besser macht, weil man dann irgendwann Kompromisse macht, die den Status quo nicht mehr richtig verändern und wir dann auch aus dem Wachstum, also auch nicht richtig ins Wachstum kommen. Das hat dann auch mit Wachstumskultur nicht mehr so viel zu tun. Wir sind ganz, ganz große Fans davon, die unterschiedlichen Expertisen, Sichtweisen, Meinungen in Unternehmen einzubeziehen, aber dass auch klare Entscheidungen getroffen werden und dass Entscheidungsstrukturen auch klar sind. Ja, das kann ein Team sein, das kann ein Vorstandsteam sein, es kann eine Geschäftsleitung sein, wo nicht alle Geschäftsführer von sein müssen. Und dann müssen aber diese Entscheidungen auch getroffen werden. Dann kann man es nicht von Mal zu Mal vertagen. Und einige Dinge, da kann sich dann auch die Geschäftsführung, der Vorstand und die Eigentümer können, also sollten unserem Dafürhalten nach nicht versuchen, die Verantwortung dort loszuwerden. Das sind grundsätzliche strategische Entscheidungen. Das sind Dinge, die die Vision betreffen, beispielsweise. Eintritt in neue Marktsegmente und die Bereitschaft, hier auch mutig reinzugehen, zu investieren und auch Fehlschläge zu riskieren, dafür die Verantwortung zu übernehmen, sehen wir in einigen Unternehmen auch, dass diese Bereitschaft sinkt, damit aber auch die Durchschlagskraft und die Fähigkeit wirklich zur Innovation und zu richtigem Wachstum von Unternehmen auch sinkt. Also ich glaube, dass man kann sich da, das hat auch wieder mit Verantwortung übernehmen zu tun, es nicht so einfach machen zu sagen, wir nehmen jetzt folgendes Modell, was auf LinkedIn unheimlich gut besprochen ist, der Führung, oder was gerade unheimlich modern ist, und setzen das jetzt um, sondern man kommt hier nicht aus der Verantwortung heraus zu gucken, was ist das richtige Modell für mein Unternehmen, was ist das richtige Modell für mich, und dann auch zu sagen, so, ich gehe jetzt diesen Weg und versuche das, suche mir auch Indikatoren raus, an denen ich merke, funktioniert es nicht, und steuere dann gegebenenfalls um. Also es hat auch ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich habe viel lieber jetzt ein Patentrezept gegeben, zu sagen, nein, folgendermaßen geht Führung gerade, gibt es aber nicht richtig.
Das gibt es nicht. Aber es gibt noch etwas, worüber ich zum Schluss noch sprechen möchte. Und zwar ist es das Thema Markenkolloquium. Wenn ich diesen Thema Teaser nochmal setzen darf. Ihr habt ja eine ganz fantastische Veranstaltung. Und wenn jemand das liest, Markenkolloquium, sagt man, also ich war auch etwas irritiert, habe gedacht, worum geht's denn da? Aber ihr bringt andere Unternehmen zusammen, sich über das Thema Marke, die eigene Marke, über die Do's und Don'ts Gedanken zu machen. Vielleicht sagt ihr nochmal ein, zwei Sätze zu dieser fantastischen Veranstaltung, die, glaube ich, jedes Jahr stattfindet, gerade stattgefunden hat, mit Leuten wie Dr. Georg Kofler und vielen, vielen anderen. Was ist das Markenkolloquium und warum sollte man als Unternehmen dabei sein?
Ja, das Markenkolloquium, grundsätzlich das internationale Markenkolloquium, ist eine Plattform für Unternehmer, in dem, dass wir da den Raum bieten für Austausch. Also es geht um Marke, aber als strategisches Element. Also es geht vor allem eben auch da um Wachstum, Unternehmenswachstum und Austausch. Richtet sich auch eben an mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du hast recht, immer Anfang September findet es statt. Das heißt, wir sind kurz danach. Was es ausmacht, hört sich besser an, wenn die Teilnehmer und Referenten das sagen, als wenn ich das sage. Aber was es wirklich ausmacht, ist die Atmosphäre, die Gesprächstiefe, die wir geschaffen haben, da jetzt im 22. Jahr durch viele, viele ehemalige Teilnehmer und immer auch die passenden neuen Teilnehmer, die mit dabei sind. Und es ist in dem Sinne, wie unsere Gäste sagen, wirklich ein besonders motivierendes und inspirierendes Event, was auch im nächsten Jahr wieder unter dem Thema Marke echt bleiben, dann stattfinden wird vom 9. bis zum 11. September. Also auch da sind wir wieder im September. Und wer wirklich wissen will, was das Ganze ausmacht, guckt am besten auf unseren YouTube-Kanal zum internationalen Markenkolloquium, weil da kann man wirklich sehen, was sagen andere darüber und nicht wir, denen wahrscheinlich nachgesagt wird, ich muss jetzt ja sagen, dass es großartig ist.
Ja, wunderbar. Also das gibt schon einen gewissen Teaser und man kann sagen, ja, ich habe noch fast ein ganzes Jahr, um mich darauf vorzubereiten, um die Entscheidung zu treffen, ja, ich will unbedingt dabei sein.
Einschränkend sagen, wir haben die letzten Jahre immer das Glück gehabt, dass ungefähr im Mai, also man hat kein ganzes Jahr mehr, ungefähr im Mai die 80 Plätze besetzt sind, weil das Kloster ist endlich unser Kloster Seon. Das heißt, da wachsen wir auch nicht drüber hinaus. Es ist kein riesiges Event.
Super. Und das möchten wir auch nicht, denn dieses Thema vertrauensvolle Gespräche und Tiefe in den Gesprächen auf Augenhöhe ist uns ganz, ganz wichtig. Deswegen auch diese Größenordnung, die wir unbedingt beibehalten wollen. 80 Geschäftsführer, Vorstände, Unternehmer, die über ähnliche Themen sprechen, viele, viele fachliche Impulse mitbringen. Und du hast es gerade gesagt, Linda, vor allem das, was man danach merkt, ist diese emotionale Veränderung, diese Veränderung in der Verfassung, dieses positive nach vorne denken und gehen wollen nach der Veranstaltung. Ich weiß nicht, wie die, ob das möglich ist, Udo. Vielleicht können wir ja einen Link noch in die Beschreibung zur Folge reinpacken. Dann haben es die Zuhörer und Zuseher besonders einfach. Das wäre schön.
Genau. Und das bringt uns dazu, also du hast gesagt, also ein kleiner, beschränkter Rahmen, das finde ich gut. Also die Essen, die Krugerhalle in Essen scheidet aus dabei und die Köln Arena natürlich auch, weil es geht ja um das Thema, das wir anfangs hatten, um Vertrauen. Vertrauen zu haben, miteinander zu sprechen, sich zu offenbaren, das ist eine wunderbare Sache. Jetzt greife ich das Thema Vertrauen nochmal auf. Wenn ihr euren Mittelständlern oder den Mittelständlern, die jetzt gerade zuhört, einen Satz mit Vertrauen oder überhaupt weiterbringt, welchen Tipp würdet ihr den Menschen in dieser Krisenzeit geben, wo viele in Unsicherheit sind und sagen, um Gottes Willen, wie ist das alles zu bewältigen? Aus eurer Erfahrung, Expertise aus dem Buch heraus, was würdet ihr den Menschen, den Leuten als vielleicht hoffnungsvollen Satz mitgeben?
Ja, also das Erste, was mir dabei eingefallen ist, tatsächlich vertraut auf die Wurzeln, auf die Marke als Basis für die Zukunft. Also vertraut drauf, was da ist, nehmt das als Sicherheit und als Spielfeld, um kreativ weiterzudenken.
Ja, ich würd ergänzen wollen, dass man dem natürlichen Zyklus erstens vertrauen sollte und zweitens sich selbst, dem natürlichen Zyklus. Was meine ich damit? Keine Krise dauert für immer. Also egal, welche Probleme wir gerade haben, egal, welche Krisen auf uns zukommen, es wird sich verändern. Ob es besser oder schlechter wird, werden wir sehen, aber es wird sich verändern. Keine Krise dauert in der Form für immer. Das meine ich mit Vertraue dem natürlichen Zyklus. Und vertraue dir selber. Jedes Unternehmen von uns und jeder von uns hat so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial, etwas daraus zu machen, wenn wir uns nicht zurücklehnen, egal ob angestrengt oder nicht angestrengt, zurücklehnen und uns erstmal der Angst hingeben und sagen, boah, jetzt warten wir, bis das vorbeigeht, sondern wenn wir sagen, wir packen an und wir probieren Sachen aus. Und wenn man die beiden Sachen hat, glaube ich, einmal ein bisschen Zuversicht ins Schicksal und darin, dass die Dinge sich auch verändern und darin, dass man selber aus jeder Situation etwas Großartiges machen kann, auch wenn es schwer wird, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen.
Wunderbar. Vertrau der Marke, anpacken, ausprobieren. Das sind wunderbare Kernergebnisse, die wir erzielt haben. Ihr seid ja nicht nur ein eingespieltes Beraterteam, auch sonst ein persönliches Team. Und ich danke euch als Team sehr, sehr für dieses wunderbare Interview. Vielen Dank für die Insights, die ihr gegeben habt. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag mit vielen, vielen Mittelstandsgewinnern.
Vielen, vielen Dank,
dass wir bei dir sein konnten.
Ja, das war toll. Vielen Dank.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.